sexy und bodenständig. Till Reether und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank.
Heute ist der offizielle Erscheinungstermin von deinem neuen Buch Mein ganzes Leben, Öl auf Leinwand, ohne Titel. Und ja, ich wünsche dir alles Gute für das Buch. Ich wünsche dir, ich beglückwünsche dich, dass du das Buch bis zur Erscheinung gebracht hast. Ich freue mich über den Weg, den du zurückgelegt hast und auf den das Buch jetzt noch zurücklegen wird. Wie geht es dir?
Mir geht's gut heute. Mir geht's wirklich gut. Ich habe es gern in der Hand. Ich freue mich. Ich kann den Titel selber jetzt auch fast schon sagen, ohne noch kurz drüber nachdenken zu müssen, wie er eigentlich lautet.
Ich habe eben auch eine schöne Kunstpause.
Ja, ich habe schon kurz überlegt, ob du wartest, dass ich ihn schnell reinrufe, aber
soweit bist du noch nicht, ihn schnell reinzurufen.
Nee, soweit bin ich noch nicht. Aber ich höre ihn auch einfach gerne, wenn du ihn sagst. Und ich bin irgendwie total froh und stolz und ein bisschen wehmütig und aber insgesamt irgendwie gut drauf, was das alles betrifft. Und ich freue mich, dass wir heute drüber reden. Ist ein bisschen gelogen. Also ich freue mich natürlich total, aber ich finde es auch immer ein bisschen komisch, wenn wir nur über meinen Kram reden. Ich sage es ganz ehrlich.
Wenn wir in sehr langen Abständen mal aus unserer normalen Arbeitsweise ausbrechen und über ein Buch von dir oder ein Buch von mir sprechen. Du, ja, aber ich finde es wichtig, das zu machen. Und ich finde es ja auch immer sehr interessant. Und vielleicht ergibt sich da auch besonders viel nochmal. Ich finde es ja auch interessant, dann nochmal so über den Entstehungsprozess und so weiter zu sprechen. Aber es ist schon, ich wollte nochmal über den Tag heute. Es ist natürlich schon, also dieser eigentliche Erscheinungstermin ist ja oft so ein bisschen verwässert, weil häufig, hattest du auch erzählt, du hast das Buch schon, ich habe es in Hamburg nicht gesehen, aber in der Hauptstadt, die Hauptstadt wurde schon versorgt, vorige Woche schon so ein bisschen. Aber der Tag heute, du kannst den, du begehst den für dich auch so ein bisschen oder es ist nur ein Datum, was ist heute los? Wie feierst du das Erscheinen?
Indem ich jetzt mit dir darüber podcaste, so feiere ich das.
Was ja auch fast ein bisschen Zufall ist, weil wir am Wochenende, eigentlich hätten wir es schon vorher fertig machen wollen. Ach, vielleicht, wer weiß, wie schnell du es schneidest heute.
Ganz ehrlich, ich finde, es ist irgendwie, es gibt keine bessere Art und Weise, dieses Buch zu feiern, als mit dir darüber zu podcasten. Und ja, und wie schön, dass unser Podcast diesen Buchzyklus überleben wird. Weil ich meine, er hat angefangen mit dem Beginn dieser Trilogie und wird jetzt noch ein bisschen weitergehen. Die Trilogie hingegen ist abgeschlossen.
Wobei du tatsächlich, würde ich sagen, also wir haben das erste Mal dann abends in Berlin, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, über das Buch, was du vorhast, über die Geschichte deiner Urgroßmutter und so weiter, da haben wir das erste Mal drüber gesprochen. Ich glaube, da gab es den Podcast tatsächlich auch schon bestimmt ein halbes Jahr oder so. Mm-mm. Meinst du nicht?
Nee. Das ging ziemlich gleichzeitig los.
Ach echt, ich dachte, dass wir am Anfang wirklich auch ab und zu noch über deine kleine Ersche-Reihe gesprochen hätten. Und in meiner Erinnerung ist sogar noch ein kleines Ersche-Buch fast erschienen während der, echt nicht?
Nee, das ging ziemlich gleichzeitig los. Im Schwarzauer haben wir da gesessen, als wir da zum ersten Mal drüber geredet
haben. Ja, ich kann mir diese ganzen, also ich hätte jetzt fast Kater Holzig gesagt, das ist ja schon so, dass diese Namen für einen Außenstehenden einfach so fremd sind, dass es sich alles gleich anhört.
Komplett irrelevant, ja.
Also als wir da im Sankt Oberholz warum heißen die eigentlich alle so? Egal.
Das ist ich.
Als wir darüber da gesprochen
Berlin
haben,
halt.
Da wusstest du nicht, dass es eine Trilogie werden würde.
Da wusste ich ja noch gar nicht, dass es überhaupt ein Buch werden würde. Also ich habe es gehofft, aber das war ja alles überhaupt gar nicht abzusehen, wie das alles werden würde. Nee, ich wusste nicht, dass es eine Trilogie wird. Und auch nach dem ersten Buch wusste ich nicht, dass es eine Trilogie wird. Aber nachdem dann klar war, es würde ein zweites geben, da wusste ich irgendwie schon, okay, wenn man ein zweites schreibt, dann schreibt man auch noch ein drittes. Und jetzt wird es aber definitiv kein viertes mehr geben. Also jedenfalls nicht, was diese Familiengeschichte betrifft. Die ist jetzt durch.
Ich bin super beeindruckt, wenn Leute mir von Projekten, von Schreibvorhaben erzählen, die sie noch nicht weit realisiert haben, von denen noch nichts erschienen ist und von denen sie auch noch nichts zu Ende geschrieben haben, keine erste Fassung oder so, und schon von einer geplanten Trilogie sprechen. Das kommt tatsächlich manchmal vor.
Ehrlich?
Und ich bin davon immer sehr beeindruckt. Davon war bei dir überhaupt nicht die Rede. Ist es für dich jetzt tatsächlich abgeschlossen oder hast du jetzt 3 Monate oder 4 Monate, nachdem du es zu Ende geschrieben hast, schon das Gefühl, eines Tages, so ging es mir ja bei den Danowski-Romanen, eines Tages könnte es vielleicht doch nochmal weitergehen?
Nee, wirklich nicht. Überhaupt nicht. Okay. Ich wüsste auch tatsächlich nicht so richtig mit was. Ich finde, die Geschichte ist jetzt nun wirklich, wirklich auserzählt. Ich finde, sind jetzt keine offenen Flanken mehr, keine unabgeschlossenen Geschichten, keine offenen Fragen. Die könnte man sich jetzt natürlich irgendwie aus den Fingern saugen. Aber es hätte alles ein bisschen sowas Künstliches. Ich finde, die haben alle das bekommen, was sie bekommen sollen. Und ich habe die alle lieb, meine Figuren, aber ich bin auch echt froh, wenn ich jetzt nichts mehr mit denen zu tun haben muss für eine Weile oder wenn ich mir nichts mehr zu ihnen ausdenken muss, sagen wir mal so.
Ich finde das sehr interessant, weil ich tatsächlich, das klang jetzt, also ich weiß nicht, du hast nicht das Wort auserzählt oder so verwendet, aber du hast gesagt, dass schon sehr viel, also dass keine Fragen offen bleiben. Ich finde es interessant, weil ich finde, dass das Buch, also es hat das Buch an sich, was heute erscheint, hat einen hervorragenden Schluss, wenn man das Einzelwerk, finde ich, betrachtet. Es hat aber vor allem auch, wenn man nochmal zurückgeht zum ersten Band, junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Es hat auch in Bezug auf dieses Buch einen wirklich perfekten Schluss. Und trotzdem, das ist jetzt gar keine Frage, das ist mehr ein Kommentar oder eine Anmerkung. Ich finde, dass es trotzdem sehr viele, ja, dass viele Sachen so wie als Leerstellen oder als Weißräume bleiben. Ich finde, dass du durchaus Sachen einfach auch stehen lässt und dass Menschen, dass du auch Figuren aus früheren Bänden sich selbst überlässt. Ich finde das emotional und vor allem, was so diese zentrale Thematik des Suchens eines verschwundenen Bildes und vielleicht auch des Suchens von Sinn und von Zusammenhängen im Leben und so weiter, die werden absolut schlüssig. Und obwohl ich von Anfang an dabei war und obwohl ich auch wirklich den dritten Band mit, wie ich sagen würde, ja, Verstand gelesen habe, wirklich mit einem überraschenden, also von dem Bild, was dann da in dem Moment entsteht, wirklich sehr befriedigenden und überraschenden Ende. Also ich würde auch sagen, das ist wirklich, du hast echt was geschaffen, was mit dem heutigen Tag abgeschlossen ist. Das ist ja wirklich, ne? Toll.
Ja, und das macht mich froh. Also es ist irgendwie abgeschlossen und gleichzeitig kriege ich jetzt immer mal mit, dass Leute noch gar nichts von mir vorher gelesen haben und dieses Buch jetzt als erstes lesen. Und ich bin total happy, dass die es trotzdem gut finden. Also dass man offensichtlich die ganzen anderen Dinge nicht wissen muss unbedingt, um Freude an diesem Buch zu haben. Und das ist für alle, super, die das als Trilogie lesen, einen kleinen Mehrwert hat vielleicht, aber dass es kein Muss ist. Und das macht mich ehrlich gesagt fast mit am stolzesten,
dass das so genau. Das ist total toll. Also das ist mir aufgefallen, denn dein Verlag hat am Ende des Buches, das fand ich sehr, auf den ersten Blick sehr ungewöhnlich, man liest also diese Trilogie zu Ende und dann kommt noch mal eine 20-seitige Leseprobe aus dem ersten Band.
Ja, stimmt.
Und da ist mir, klar, der Gedanke ist natürlich naheliegend, dass Menschen erstmal dieses Buch lesen, aber dann ist mir überhaupt auch erst so klar geworden, dass ihr, also du und der Verlag, dass ihr durchaus damit auch rechnet, dass ihr das für möglich haltet. Das interessiert mich natürlich aus handwerklicher Sicht sehr. Wie hast du dich bei dem dritten Band, wie präsent waren dir diese LeserInnen, die möglicherweise mit diesem Buch, mit dem dritten Band, der es für mich ist, anfangen, wie präsent waren die dir beim Schreiben und hast du beim Schreiben was für die getan, absichtlich, und wenn ja, was?
Also die war mir natürlich sehr präsent, weil ich das wirklich von Anfang an unbedingt wollte, dass das als Solist funktioniert und dass das nicht nur als Fortsetzung irgendwie Sinn ergibt. Und ich fand es gar nicht so einfach. Die beiden Zeitebenen, die eben auch wieder vorkommen, sind vielleicht in diesem Buch am wenigsten naheliegend miteinander verstrickt. Also die sind, es geht in, auf beiden Zeitebenen geht es irgendwie auch um Zugehörigkeit und dem Abarbeiten an der Frage, was man seinen Eltern schuldet und was eigentlich Familie ist und so weiter. Aber die beiden Zeitebenen nehmen nicht so konkret aufeinander Bezug, wie das in den anderen beiden Büchern der Fall ist. Und das versteht man natürlich schneller, wenn man die anderen beiden Bücher kennt. Und da musste ich halt immer mal so einen kleinen Erklärabsatz quasi einfügen. Und das Schwierige war, das halt so zu machen, dass es nicht so nach, so jetzt erkläre ich euch mal, was vorher geschah und was ihr schon wissen müsst. Das kennst du ja wahrscheinlich auch aus den Danowski-Krimis, dass man ab und zu muss man halt für die, die irgendwo in der Mitte einsteigen, kurz etablieren, wer die Figuren sind und wie die miteinander zusammenhängen und warum Adam Danowski schon immer ein Problem mit seinem Chef hat und so weiter, ohne dass es so nach so einem Erklärabsatz klingt. Das fand ich echt
absolut.
Gar nicht so einfach. Man will ja auch die Leute, die es schon wissen, nicht langweilen. Ja, ich
fand es nicht so einfach. Ist mir auch überhaupt nicht, aber es ist mir beim Lesen null aufgefallen, negativ aufgefallen. Und ich muss ja sagen, ich finde das auch tatsächlich, wenn man die ersten beiden Bände gelesen hat, finde ich das ein absolut zuvorkommendes, faires, liebevolles AutorInnenverhalten. Ich habe in den letzten Jahren hin und wieder tatsächlich so Genrezyklen, Fantasy- oder Science-Fiction-Zyklen gelesen, wo ehrlich gesagt das überhaupt nicht gemacht wird. Also da erscheint 2017 ein 600-seitiges Buch, und dann zwei Jahre später wieder und dann vier Jahre später nochmal. Und ich habe dann irgendwann auch so im Internet immer geguckt, hey, gibt es da vielleicht irgendwelche Recaps oder so, aber in den meisten Fällen ist es, das sieht man dann so auf Goodreads, dass die Leute sagen, ja, ich freue mich da so wahnsinnig drauf, jetzt habe ich noch 6 Wochen Zeit für meinen Reread und dann lese ich den dritten oder vierten oder fünften Band dieser inzwischen 3000, dieses inzwischen 3000-seitigen Zyklus.
Wahnsinn.
Und ich bewundere das total, aber ich mache es natürlich auch nicht und insofern
ja, es ist schon für alle ein guter Service, nochmal kurz dran zu erinnern, worum geht's, was war nochmal dieses beknackte Bild, warum sucht Hannah danach und wieso liegt es möglicherweise in einer, in Güstrow, in einer alten Bauernkommode, so. Also das
in einem Jagd, in einem alten Jagdhütte,
Forsthaus,
in einem Forsthaus. Genau. Erzähl doch mal ganz kurz, entschuldige bitte, wir sind ganz schön, ich bin ganz schön mit der Tür ins Haus gefallen. Gib uns doch mal, auch für die HörerInnen, die weder den ersten noch den zweiten Band gelesen haben, gib uns doch noch mal ganz kurz einen Einblick darin, wo wir uns in mein ganzes Leben befinden, was die beiden Zeitstränge sind und was die miteinander korrespondierenden oder parallel laufenden Figuren, wer das ist.
Genau. Also es gibt zum einen ein 14-jähriges Mädchen, Marlene, die 1945 bei Kriegsende sich in einem alten Forsthaus bei Güstrow vor der herannahenden Roten Armee versteckt und dabei eine alte Leinwand findet und die mitnimmt. In diesem Forsthaus trifft sie auf eine etwas ältere Frau, Wilma Engels. Und diese Wilma nimmt eben Marlene bei sich auf, adoptiert sie und bildet sie nach und nach zu ihrer Assistentin aus. Denn Wilma ist Malerin, aber erblindet langsam und braucht jemanden, der quasi für sie malt, als so eine Art Ghost-Malerin. Das ist sozusagen der eine Zeitstrang. Und der andere spielt so 2023, also so kurz nach der Pandemie oder den letzten Ausläufern der Pandemie. Und da treffen wir wieder auf Hannah Borowski, die in all den anderen Büchern ja auch schon eine große tragende Rolle gespielt hat. Die ist jetzt so Anfang 30 und ihre bessere Freundin Ruby zieht aus, weil sie ein Kind bekommt. Und plötzlich steht Hannas Vater, mit dem sie eigentlich nie Kontakt hatte und auch nicht haben wollte, vor der Tür und möchte eben, dass Hannah Teil seiner Familie wird und will wieder Kontakt zu ihr haben. Und Hannah muss eben herausfinden, warum er das eigentlich will und ob sie das eigentlich will und ob all die Dinge, die er ihr als Erklärung anbietet, warum er all die Jahre den Kontakt nicht gesucht hat und ob das wirklich auf Wunsch ihrer Mutter und Großmutter so geschehen ist, ob das stimmt oder nicht. Das sind so die beiden Zeitstränge. Und dieses Bild, das Marlene, das 14-jährige Mädchen in diesem Forsthaus eben findet und einsteckt und das dann in ihrem Leben auch eine wichtige Rolle spielt, dieses Bild spielt auch in Hannas Leben eine wichtige Rolle, weil sie nach genau diesem Bild eben in diesem allerersten Buch, Junge Frau am Fenster stehend, gesucht hat. Und das Bild steht halt immer noch so ein bisschen stellvertretend für, ja, so ein bisschen für ihre Suche nach Zugehörigkeit, nach Vergangenheit, nach Familie und irgendwie so dem ihrem Ort, in dem ihrem Platz im Leben. Blech. Blech. Och, wie ich das hasse. Ja, ich find's aber total schön. Ja, so darum geht's in diesem Buch.
Ich habe
mich
wirklich einfach immer weiter quatschen lassen, weil ich dachte, ach Mensch, jetzt gibt's hier gegen Ende noch tatsächlich so eine philologische Deutung des Textes und da wollte ich doch gerne auch nochmal, habe ich meine Lauscherchen ganz weit aufgesperrt, als du uns hier die Metaphorik des verschwundenen Bildes erklärt hast. Ich finde es ja im Nachhinein, ich finde es eine so tolle Frechheit. Ich bin jetzt nochmal bei der Reihenfolge. Also ich stelle es mir ja eigentlich am krassesten vor, jetzt dieses mit mein ganzes Leben anzufangen und dann zu denken, hey, was ist denn das jetzt wirklich, was hat denn das jetzt eigentlich wirklich alles mit dem Bild, woher kommt denn dieses Bild jetzt eigentlich? Ja. Und dann Band 1 zu lesen und so voll in dem Bild drin zu sein und dann zu denken, oh Mann, wie schön, und es gibt ja noch ein Band. Und in dem, sodass du einfach mittendrin in dem mittleren Band, ich glaube, das Bild taucht gar nicht auf,
Nö, das
auf,
spielt
oder?
In dem mittleren Band überhaupt keine Rolle.
Ist schon echt eine Sauerei. Also,
ja, aber es war schon damals eine Sauerei, weil nach dem ersten Band war, glaube ich, die Frage, die sich halt alle gestellt haben, war, was passiert jetzt mit dem verdammten Bild? Wo ist das doofe Bild? Und und im zweiten Band wird diese Frage halt definitiv nicht beantwortet. Aber jetzt wird sie vollumfänglich.
Ich finde es wirklich
beantwortet
den absoluten Wahnsinn.
Und möglicherweise auch nicht unbedingt zur Befriedigung aller beantwortet. Aber
doch.
Das wird sich zeigen.
Also,
zu meiner Befriedigung auf jeden Fall, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch nicht jedem schmeckt.
Das ist natürlich immer auch interessant, weil für eine Person, die das dann einfach ja durch den Austausch und auch emotional und alleine durch die ganze Zeit, in der wir miteinander übers Schreiben schon sprechen, ist es natürlich interessant für jemanden wie mich, der das dann recht unmittelbar erlebt. Und du hast mir dann auch immer gesagt, dass es dann auch mit dem Bild, dass es zu so einem Abschluss kommt und so weiter. Und du hast mir aber nicht erklärt, also du hast mir nicht gesagt, wie und was passiert und was sozusagen auch dann das letzte Bild vom Bild im Buch ist. Und das war für mich richtig schön. Also wie gesagt, ich empfinde mich ja als sehr nah dran. Aber in dem Moment bin ich dann auch wirklich reiner Leser gewesen. Und ich finde, dass eigentlich, das habe ich am Anfang auch schon gesagt, alles, was mit dem Bild zu tun hat, auf allen Ebenen, also auf der Plot-Ebene, auf der materiellen Gegenstandsebene und auch auf der metaphorischen Ebene, auf die du uns eben so ein bisschen entführt hast. Ich finde, dass das alles absolut, absolut schlüssig zu so einem letzten Bild im Buch dann eingestellt wird. Sag mal, nee, aber trotzdem, also alleine das, und das beeindruckt mich daran, und das ist auch wieder so eine Sache, wo ich denke, ja, es ist interessant, was wir wirklich einfach für Möglichkeiten beim Schreiben haben und was du zum Beispiel auch beim Schreiben von Unterhaltungsliteratur, was man sich in dem Moment, wo man ganz viele Sachen so macht, wie die Leute das vielleicht erwarten, wie es ihnen vielleicht vertraut ist und so weiter, was man sich dann aber gleichzeitig eben auch erlauben kann. Und ich meine, ich finde es echt krass, dass du dir erlaubst, 5 Jahre und einen weiteren Band dazwischen nach sozusagen dem Cliffhanger vom ersten Buch wieder so ganz, ganz, ganz gemächlich im dritten irgendwie in diese Richtung dieser Frage zu gehen, mit der alle aus dem ersten Band rausgegangen sind. Mhm. Ja. Also tja. Echt, ist eine von den Sachen, die mir, die mich an dem Buch wirklich sehr, auch auf der formalen Ebene, einfach wirklich sehr begeistert und erfreut haben. Und ich glaube auch, dass es wirklich, es gibt ja immer wieder auch so Romanzyklen und Trilogien oder auch vier- oder fünfbändige Zyklen, wo es dann so heißt, ja, die sind in einer anderen Reihenfolge erschienen, aber die Chronologie der Erzählzeit ist die und die, darum liest man es jetzt eigentlich so. Ich finde es wirklich interessant, weil man kann sowohl, man könnte auch mit, bei euch ist es immer so unheimlich still anfangen. Klar. Und es wäre wirklich total faszinierend, weil du die Vorgeschichte von Hannah erfährst. Mhm. Also du wurdest die Herkunftsgeschichte von Hannah, wenn ich es jetzt so sage, der Millennial-Hauptfigur aus Band 1 und 3, die in Band 2 ein Baby ist. Du würdest also die Herkunftsgeschichte von Hannah erfahren und könntest danach beliebig Band 1 oder 3 lesen. Hast du das mit Absicht gemacht oder ist dir erst danach klar geworden, dass du so eine Art Rubik's Cube hier gemacht hast, den man in jede Richtung drehen kann?
Ja, ich habe das schon mit Absicht gemacht. Also was heißt mit Absicht gemacht? Mir war auch beim zweiten Band schon super wichtig, dass man den lesen kann, ohne das andere Buch zu kennen und dass man die im Grunde in beliebiger Reihenfolge lesen kann. Und beim dritten ist es dann natürlich irgendwie nochmal schwieriger, das hinzukriegen. Aber nee, ich finde es total wichtig, dass die in sich alleine funktionieren. Und wie du ja gesagt hast, die Sache mit dem Bild ist jetzt echt die größtmögliche Klammer. Und das ist ja nun wirklich also an seinen Abschluss gekommen. Das heißt, ich werde auch nicht so wie bei Star Wars noch 7 neue Folgen irgendwie vorne und hinten dran flanschen können. Das ist jetzt 3 ist die perfekte Zahl.
Wenn man sich die letzten Star Wars Filme anguckt und als dann Palpatine plötzlich doch wieder am Leben war, es wäre dann halt so, als wenn plötzlich jetzt ein zweites exakt identisches Bild, was in Wahrheit das echte Bild ist und was jetzt doch noch immer noch verschwunden ist, auftaucht und so. Ach, und sowas machst du natürlich, machst du alles nicht.
Nein.
Weißt du, was du machen könntest? Du könntest mir ein paar verworfene Titel für den dritten Band erzählen, weil ich weiß, dass es diesmal schwierig war mit dem Titel. Und woran lag das eigentlich? Warum war das schwierig? Und kannst du ein paar verworfene Titel erzählen?
Also ich kann dir eigentlich nur einen verworfenen Titel erzählen. Das war der, den ich mir ursprünglich überlebt hatte, der mir auch nach wie vor eigentlich echt ganz gut gefällt. Das war Im Dunkeln ein Hauch von Öl und Gespenstern. Den mochte ich sehr gerne.
Ich finde nach wie vor, dass der Titel vor allem, weil auch gerade so am Anfang des Buches, also als die Geschichte von Marleen eingeführt wird, die Dunkelheit eine ganz, 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 ganz wichtige Rolle spielt. Also ich finde den Titel nach wie vor auch wirklich,
ich finde ihn super. Ich finde ihn auch super, aber Wasser unter der Brücke ist es nicht geworden. Ich glaube, weil er zu duster schien.
Und ja, kann ich auch verstehen. Absolut, ja.
Und nicht klar genug sozusagen auf Malerei irgendwie hindeutet. Also bei Öl hätte man eben auch an Schweröl denken können. Ich glaube, er war insgesamt irgendwie so ein bisschen zu duster und deswegen haben wir uns jetzt auf den anderen verständigt, den ich auch mag. Also insofern, und das ist eigentlich ehrlich gesagt der einzige verworfene Titel, an den ich mich erinnere, weil ich ihn gerne mochte und ich weiß, dass wir noch so ein paar andere Sachen überlegt hatten, aber die habe ich ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf, müsste ich jetzt irgendwie in meinen Notizen blättern, die ich nicht vorliegen habe.
Musst du meinetwegen auch nicht. Ich finde es schön, dass du mich nochmal an diesen Ölgeruch erinnert hast. Ich erinnere mich, dass ich als 9-Jähriger, als ich vom Kiosk kam 1978 und mich auf meine allwöchentliche, montägliche Spiegellektüre gefreut habe, wo ich immer zuerst den Kulturteil aufgeschlagen habe. Ich erinnere mich, dass ich im Herbst 1978 einen Artikel über einen jungen Maler gelesen habe im Spiegel, Wolfgang Schröder, von dem ich damals natürlich gar nicht wusste, dass ich eines Tages mit seiner Enkelin, mit seiner Großnichte.
Nee, nur seiner Nichte.
Nichte, Entschuldigung. Ja. Ich war 9 Jahre alt.
So gut recherchiert, aber dann
entschuldige bitte. Ja. Mhm. Dein Onkel Wolfgang Schröder, der vor im vorigen Jahr gestorben ist, oder? Mhm. War ein wichtiger deutscher Nachkriegsmaler. Ich habe jetzt diesen Artikel im Spiegel über ihn gelesen. Ich fand es total interessant, weil es da ganz viel ja darum geht, dass er so mit Schrift, mit Wörtern, mit Worten auf seinen Bildern und dann auch wieder mit der Unkenntlichmachung und der gerade noch Erkennbarkeit dieser Worte auf den Bildern, dass er damit viel gearbeitet und gespielt hat. Und ich habe mich, als ich das gelesen habe in meinem Spiegelarchiv, habe ich mich gefragt, ob du als Kind oder als junge Frau, ob du eigentlich oft in dem oder hin und wieder oder überhaupt in dem Atelier deines Onkels warst, den Ölgeruch miterlebt und
natürlich, natürlich.
Erzähl. Ja, das finde ich gar nicht selbstverständlich.
Also ja, da war ich oft und auch total gerne. Und ich finde diesen sehr speziellen Geruch von Ölfarbe, ich liebe den. Ich finde den total super. Und bei ihm, er hat viel Zigarre geraucht, das heißt, es roch auch immer so ein bisschen nach Zigarre und eben nach dieser Ölfarbe und nach Terpentin und so nach Holz und nach, ist einfach ein sehr satter, leicht chemischer, irgendwie leckerer Geruch. Also ich mag den total gerne und es erinnert mich an ihn und es erinnert mich auch so ein bisschen an so dieses Chaos, das so in diesem Atelier immer geherrscht hat, weil bei mir zu Hause war es ehrlich gesagt immer sehr, sehr aufgeräumt und tendenziell auch immer alles sehr klar und sehr weiß und so, und in diesen Ateliers war halt immer alles eingesaut mit Ölfarbe und überall flog irgendwas rum und überall waren irgendwelche nassen Leinwände und ein Tisch, wo irgendwie alles so durcheinander flog und wo halt diese Farbschmierereien drauf waren. Und was ich daran auch immer so toll fand, also nicht nur als Kind, sondern auch wirklich so sein ganzes Leben lang, wie kompromisslos er war beim Ausgeben seines Materials. Also er hat halt nie gespart an dieser irre teuren Ölfarbe. Der hat nie Geld gehabt. Also das war jetzt echt nicht so, dass er so finanziell aus dem Vollen schöpfen konnte. Aber der hat wirklich lieber sich wirklich ausschließlich von Käsebroten ernährt, als in irgendeiner Form am Material zu sparen. Und er hat sehr großformatige Bilder gemalt mit sehr viel Öl. Und das dann auch immer wieder runtergekratzt und abgeschliffen und dann wieder eine Schicht und so. Und dieser geradezu verschwenderische Umgang damit, den fand ich irgendwie immer schon bewundernswert und irgendwie toll. Also, dass jemand an allem spart, aber nicht an dem, was irgendwie seine Kunst ausmacht. Fand ich super.
Oh ja, das finde ich, also das gefällt mir gerade auch sehr gut. Also es führt jetzt von deinem Buch weg, aber das ist ein Gedanke, der mich seit einiger Zeit total fasziniert und interessiert. Ich habe neulich so ein Buch gelesen, zum ersten Mal seit langer Zeit mal endlich wieder ein kulturtheoretisches Buch über einen japanischen Regisseur, den ich so gut finde, Hirokazu Koreeda. Und da war immer die Rede davon, dass er mit dem Prinzip des Exzesses Arbeit. Das heißt, dass er eigentlich viel mehr dreht und auch viel mehr, es ist ganz ähnlich, viel mehr Drehtage als eigentlich bezahlt sind und vor allem auch, weil er viel mit Kindern dreht, dass er den Kindern halt ganz, 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 ganz viel Zeit lässt und die irgendwas machen lässt und durch diesen Exzess entstehen dann halt andere neue Handlungsstränge und so weiter. Und ich habe so ein bisschen, also ich habe darüber viel nachgedacht, weil das auch so ein bisschen so als, das würde auch zu deinem Onkel passen, als Gegenentwurf zu dieser ständigen Verwertbarkeit und Kommodifizierung und alles muss total effizient sein und Kunst und Unterhaltung nicht ist effizienter als ChatGPT und und Midway und so weiter. Also es ist so der totale Gegenentwurf und ich finde das super interessant. Also Ich finde es interessant, diesen Gedanken aus dem Verschwenderischen heraus zu schöpfen. Du tust ja selber immer so oder du gibst dir so ein bisschen so den Anschein, als wärst du eine eher frugale oder sagen wir sehr effiziente oder sehr zielgerichtete Autorin. Mhm. Also die Geschichte, die du über dich selbst erzählst, ist halt die, du arbeitest sorgfältig und langsam am First Draft, aber du schmeißt eigentlich wenig weg, du machst wenig neu und so weiter. Und das Lustige ist, dass ich aber finde, dass du trotzdem auch nach so einem Prinzip des Verschwenderischen und des Exzesses arbeitest. Und das merkt man ja daran, dass du ein Buch geschrieben hast, nämlich Junge Frau, was eigentlich als alleinstehendes Werk gedacht war. Und dann musstest du aus dem Korpus dieses Buches, aus dem sozusagen aus den Gemäldeschichten oder aus dem gedrehten Material noch Emotionalität, Anfänge, Vorschläge, Versprechen für zwei weitere Bücher rausholen. Und es war alles da. Und es liegt natürlich an dieser Art, an der, wie ich finde, auch wirklich extrem also nichts daran, was du dann aufs Papier bringst, ist irgendwie sparsam oder frugal oder irgendwie eingeschränkt, sondern da ist auch immer, finde ich, ein Überangebot für die Leserin und dadurch ja irgendwie auch für dich, weil du aus dem Stoff, den du hattest, wirklich ohne, dass es an irgendeiner Stelle, dass man an irgendeiner Stelle die Leinwand durchsieht, es war immer genug da, oder?
Jetzt wo du sagst, ja, gefällt mir gut. Ja, stimmt vielleicht. Sorry,
ich darf nicht so viel Kulturtheorie lesen.
Nur zu. Ja, nee,
aber das habe ich schon mal, das habe ich auch schon mal an Junge Frau, glaube ich, gepriesen. Das hat halt auf der lustigen Seite hat es halt dazu geführt, dass du den zweiten Band in Schwaben ansiedeln musstest.
Ja. Genau.
Weil das halt nun mal irgendwie angelegt war im ersten Band und gleichzeitig und aus einem letztendlich einem Nebenaspekt des ersten Bandes ist dann jetzt ein ganzer Güstrow-Roman entstanden, wenn man so will, oder?
Ja, stimmt. Wie gesagt, daran erkennt man möglicherweise, dass ich das nicht von Anfang an geplant habe. Hätte ich es von Anfang an geplant, hätte ich es möglicherweise mir an dieser Stelle ein bisschen einfacher gemacht. Und jetzt nicht, und jetzt habe ich halt ein Buch geschrieben, das so in der frühen DDR irgendwie spielt und weiß ich nicht, ob ich dazu berufen bin, aber jetzt habe ich es halt gemacht.
Also das ist doch aber auch das, was immer als so ein bisschen, ja, als die Writer's Journey verromantisiert, verklärt und uns aber irgendwie auch versprochen wird, dass wir nicht nur den LeserInnen was anbieten, von dem sie im Idealfall nicht unbedingt absehen können, wo sie ankommen und trotzdem fühlen sie sich wohlbehalten oder auf produktive Weise nicht wohlbehalten, sondern dass das Gleiche auch uns als AutorInnen passiert, dass wir einfach nicht wissen, wo das, was wir angefangen haben, egal wie sehr wir glauben, dass wir es kontrollieren können, wohin uns das am Ende führt. Und bei dir hat es wirklich dazu geführt, in Teilen ein Epos über den sozialistischen, die Realismus und seine Wahrhaftigkeitsansprüche und seine Wahrhaftigkeitswidersprüche geschrieben hast.
Was ist ja auch ein super spannendes Thema. Ist ein total spannendes Thema, aber hatte ich mir vorher auch nicht sozusagen vorgestellt, dass mich das mal umtreiben würde oder dass ich darüber schreiben würde und hat mir auch Angst gemacht und macht mir nach wie vor Angst. Also, du hast recht, vielleicht ist das genau richtig so.
Und Wilma ist aber schon das ist die Malerin, bei der Marlene erst in Anführungszeichen Findelkind, Schützling und dann Assistentin und dann im Grunde genommen Faktotum ist. Wilma ist, wenn ich mich richtig erinnere, eine sehr ordentliche Malerin und verschwendet auch definitiv keine Ölfarbe, würde ich sagen, oder?
Nee, das sicher nicht. Ich meine, die leben ja nun auch in dieser Nachkriegszeit durchaus in der Zeit des Mangels. Also ich glaube, da achtet man schon sehr genau drauf und dieser sozialistische Realismus ist ja auch geprägt davon, dass die Dinge eher konkret sind und nah am Gegenstand und so weiter. Ja,
nichts dem Zufall oder dem Materialwillen oder so.
Genau.
Dem Chaos überlassen wird.
Genau, das ist dann eher was, was Marlene sozusagen heimlich für sich macht, wenn sie ab und zu Farbe klaut und die saut dann halt einfach auch ein bisschen rum, so wie es halt ihre Ziehmutter ihr nie gestatten würde und findet halt darin auch irgendwie so eine Art von, ja, so eine innere Freiheit oder so einen eigenen Ausdruck, der aber natürlich immer nur so im Verborgenen und heimlich stattfinden kann. Und das ist vielleicht dann am ehesten so das, was die Brücke zu meinem Onkel schlägt und den Empfindungen, die ich hatte, wenn ich ihm so zugeguckt habe, wenn er gemalt hat.
Hast du wie ich auch einen vielleicht sogar naive, auf alle Fälle bei mir muss ich aber sagen, wirklich sehr unmittelbare Sympathie für diesen, also ich habe eine ästhetische Sympathie für diesen sozialistischen Realismus der Nachkriegszeit und der 60er Jahre, muss ich sagen. Ja. Ich kann mich dem nicht entziehen und auch dem Versprechen, was da immer mitschwingt und der Handwerklichkeit und so weiter, ich kann mich dem schwer entziehen, muss ich sagen.
Nee, ich auch nicht. Ich habe auch eine große Sympathie dafür und ich kann auch irgendwie, klar, abgesehen davon, dass natürlich das alles immer auch auf eine Art eine propagandistische Komponente hat, beziehungsweise irgendwann halt auch von staatlicher Seite benutzt wurde, um ein bestimmtes Bild zu produzieren, kann ich den Impuls nach diesen grauenhaften Kriegsjahren und nach all diesen Verbrechen und all diesen schrecklichen Dingen, die passiert sind, quasi die Leute darzustellen und auch auf so eine heroische Art darzustellen, die jetzt dieses Land wieder aufbauen sollen.
Ja, ja.
Und da so eine positive Zukunftsvision irgendwie abzubilden, so idealisiert und geschönt, wie die sein mag. Aber die Vorstellung, wir gehen jetzt irgendwie, wir zeigen jetzt Fabrikarbeiter und wir zeigen jetzt Bauarbeiter und Traktoristinnen und eben auch die Tatsache, dass eben auch Frauen in all diesen Darstellungen irgendwie hervorkamen. Ich kann das auch nicht rundheraus irgendwie alles nur schrecklich finden. Ich finde, das hat vor seinem geschichtlichen Hintergrund auf jeden Fall irgendwie auch seine Berechtigung. Und wie all diese Dinge hat sowas natürlich immer mehrere Aspekte. Und dann natürlich, wenn sozusagen der Staat ins Spiel kommt, der diktiert, was gezeigt wird, was gefördert wird, was gefeiert wird, kriegt es natürlich nochmal so eine andere Komponente. Aber so diesen ersten Impuls, den finde ich auch nachvollziehbar und dem stehe ich ästhetisch auch irgendwie sehr aufgeschlossen und positiv gegenüber. Man findet ja in Berlin auch noch eine ganze Menge eher so Wandmalereien und schon auch so diese oder so Mosaike und so weiter. Und schon die Tatsache, dass es das halt gar nicht mehr gibt. Also das Prinzip von Kunst, die allen zugänglich ist und die auch alle irgendwie adressieren soll und nicht nur halt die Leute, die sich ab und zu in ein Museum verirren, das finde ich eigentlich eine gute Sache. Aber es ist irgendwie natürlich jetzt irgendwie nicht besonders zeitgeistig.
Gibt es für die Bilder, das habe ich mich gefragt beim Lesen, die Wilma malt und bei denen Marleen sie unterstützt, dehnbarer Begriff, gibt es dafür, also teilweise fand ich die, es gibt vor allem zwei, drei Bilder, die du, also auch in dieser Übergangsphase, wo es für Wilma immer schwieriger wird und wo Marleen größere Teile der Arbeit übernimmt, gibt es dafür reale, ich fand die sehr, sehr plastisch, wie du sie beschrieben hast, gibt es dafür, gibt es reale Vorbilder für die Bilder tatsächlich? Nee. Oder ist es mehr so allgemein, so Vibe-basiert?
Ich glaube, das ist vor allem Vibe-basiert, aber das ist ja auch das Tolle daran, dass man halt sofort, also mit wenigen Beschreibungen sofort diese Bilder vor Augen hat. Es gibt keine konkreten Beispiele, aber ich war für die Recherche im Schaudepot Beeskow, das ist hier in der Nähe von Berlin, gibt es ein großes Depot, wo eben diese ganze, also nach der Wende, diese ganze Staatskunst, die halt in FDJ-Heimen und Gewerkschaftshäusern und so weiter, die da hing und die eben vom Staat angekauft wurde, von staatlichen Institutionen angekauft wurde, die da im Depot liegen. Und da kann man Führungen machen und sich das angucken und da hängt eben diese ganze, in Anführungszeichen, Staatskunst. Es ist tatsächlich deutlich vielfältiger, als ich gedacht hätte. Also ich hatte schon auch irgendwie damit gerechnet, dass da viel mehr so Arbeiter, Bauern, Bauarbeiter auf Stahlträger Kunst hängt. Das ist tatsächlich deutlich vielschichtiger und auch ja so stilistisch vielschichtiger, als ich vermutet hätte. Also es ist echt interessant, sich das mal anzugucken. Aber da hängen natürlich schon auch diese sehr klassischen Motive. Und ich dachte so, dass ich wollte ja, dass jeder das sofort vor Augen hat, was Wilma da malt, dass man das leicht beschreiben kann. Und insofern habe ich da natürlich auch auf sehr eindeutige, klischeehafte Motive irgendwie zurückgegriffen.
Ich schreibe das Schaudepot Bisco in die Shownotes.
Ja, unbedingt. Das lohnt sich echt, sich das mal anzugucken.
Und du hast ja nicht nehmen lassen, einem Epos über den sozialistischen Realismus der Nachkriegszeit, das ist ja auch noch ein Wiedervereinigungsroman, Alina Teufelskerlin.
Gar nicht, wieso? Überhaupt nicht.
Hä, natürlich.
Ja, das,
also die wichtige, es gibt schon, also du hast von den zwei Zeitebenen gesprochen, ja. Aber es gibt ja schon so eine Scharnierzeitebene, wo Evelyn als Ärztin freiwillig im Aufnahmelager in Marienfelde nach der Wiedervereinigung arbeitet.
Also nach dem Mauerfall, ja.
Nach dem Mauerfall, ja, entschuldige. Das ist für mich irgendwie als Westdeutscher natürlich eins. Also wie hast du den Mauerfall erlebt? Das frage ich mich schon seit Jahren.
Habe ich dir das noch nie erzählt? Du, ich war 10 und ich habe ihn erlebt, vor allem gespiegelt durch die Aufregung meiner Eltern und kann mich gut daran erinnern, weil wir gezwungen worden sind, vorm Fernseher sitzen zu bleiben, uns das anzugucken. Wir durften nicht ins Bett gehen, wir mussten wach bleiben, wir mussten dabei sein. Meine Eltern wollten auf keinen Fall, dass wir den historischen Moment verpassen. Oh. Und das war toll. Also es war irgendwie toll, aber im Nachhinein sozusagen, wenn man im Nachhinein mitkriegt, wie, es hätte ja auch irgendwie schief gehen können. Also da hätten ja auch Schüsse fallen können und so weiter. Und ich kann mich schon daran erinnern, dass meine Eltern extrem aufgewühlt waren. Und neben der ganzen irgendwie positiven Aufregung sich da auch, glaube ich, echt eine ganze Menge so Angst und Sorge irgendwie gespiegelt hat, die ich als Kind nicht so richtig einordnen konnte.
Ja okay. Und hast du als 10-Jähriger dann auch David Hasselhoff gehört und war das irgendwie ein Ding? Das ist ja so das Klischee, Entschuldigung, das ist ja das Klischee, dass deine Generation eigentlich glaubt, entschuldigt, das gebe ich jetzt nur wieder, dass der Mauerfall mit durch David Hasselhoff verursacht worden wäre.
Nein, habe ich nicht.
Okay, sehr gut.
Tut mir leid.
Weil das war auch nicht so.
Nee, es war auch nicht so.
Wenn du jetzt an Hannah zurückdenkst, ich mag ja sehr gerne Romanfiguren, die keine große Entwicklung durchlaufen, weil ich es auch für komplett unrealistisch halte, dass Menschen im Laufe ihres Lebens, geschweige denn in der Erzählzeit von 1, 2 oder 3 Büchern, in Hannas Fall vielleicht eher 2 Büchern, große Persönlichkeitsentwicklung oder sogar Veränderungen vor sich nehmen. Würdest du sagen, wie hat Hannah sich in der erzählten Zeit von Band 1, Band 2 ist sie, wie gesagt, ein Baby, zu Band 3, wie hat Hannah sich entwickelt und verändert? Im Buch und aber auch so in deinem Umgang mit ihr. Ist das eine Selbstverständlichkeit gewesen, im dritten Band wieder zu ihr zurückzukehren? Musstest du sie, weil ja dazwischen ein anderes Buch und ein Baby Hannah lag, musstest du sie wieder neu kennenlernen? Wie war das mit Hannah und dir und der Entwicklung?
Also ich finde nicht, dass sie sich besonders entwickelt.
Yes, ich auch nicht.
Ich finde, die ist eigentlich
dann findest du es
immer
nicht
noch
als
die gleiche.
Negativ.
Nein, gar nicht.
Das ist halt so.
Die kommt halt irgendwie nicht klar und denkt die ganze Zeit, oh Mann, ich müsste eigentlich mal klarkommen.
Ja,
aber
wer
irgendwie komme ich.
Klar?
Ja,
danke.
Wer kommt schon klar? Irgendwie komme ich nicht klar, aber macht vielleicht am Ende ein bisschen ihren Frieden damit, dass sie nicht klarkommt. Ich würde sagen, sie nimmt eine kleine Entwicklung in die Richtung, dass sie ein bisschen mehr für sich einsteht und eine klare Entscheidung trifft. So, das irgendwie schon. Aber im Grunde ist sie, glaube ich, immer noch genau die gleiche.
Wie war das aber für dich? Also es ist ja wirklich so, sie ist am Ende des ersten Bandes, den du vor 6, 7 Jahren geschrieben hast. Der wurde ja verschoben. Also das ist wirklich lange her, dass du den geschrieben hast. Da ist sie ja nicht sehr viel jünger, als sie jetzt zu Beginn des dritten Bandes ist. 2 Jahre oder so.
7 Jahre.
2, 3
Jahre.
Was?
Ja. Also im ersten Band ist sie 27 und jetzt ist sie 34.
Ah, okay. Das kam mir gar nicht unbedingt so vor.
Es ist eine andere Lebensphase. Also ich glaube,
es ist eine andere Lebensphase. Aber wie war das für dich, sie nach so langer Zeit, also konntest du sie sozusagen einfach aus so einer Schatulle nehmen und sie war so da und du konntest weitermachen mit ihr?
Ja, gut, klar, schon auch deswegen, weil die mir natürlich auf eine Art am ähnlichsten ist, die Figur. Insofern ist die ist ganz leicht sozusagen, die ist nur dehydriert, die muss man nur einen Tag lang in Wasser legen, dann ist die wieder, dann hat die wieder ihre alte Größe erreicht. Das war gar kein Problem.
Geil, wie so ein Schrumpf-T-Shirt, ja, sehr
genau,
gut.
Genau, oh, toll. So ein Schrumpf-T-Shirt. Nee, das war, die ist mir halt sehr nah. Und deswegen war das überhaupt nicht schwer. Und die hat eben auch Ende des ersten Bandes, da ist halt auch noch eine ganze Menge unerzählte Geschichte gewesen. Und ich habe aber das Gefühl, dass sie jetzt mit Ende des dritten Bandes irgendwie dann doch auf einem ganz guten Weg ist. Also so richtig klarkommen wird sie vielleicht nie, aber es ist vielleicht nicht so schlimm.
Genau. Wie gesagt, wer macht das und wer tut das und wer kann das schon? Es gibt ja, also es ist neben dem Wiedervereinigungs... Nee, ich liste jetzt nicht alles auf. Mich interessiert persönlich, weil ich, wie du weißt, versuche seit einem Jahr an einem Freundschaftsroman zu arbeiten. Ich finde ja, dass mein ganzes Leben, Öl auf Leinwand ohne Titel, neben den anderen Dingen, über die wir jetzt gesprochen haben, auf der unmittelbaren Ebene, auf der Gegenwartsebene, auf der Hanna-Ebene, ist es ja aus meiner Sicht in erster Linie auch ein Freundschaftsroman. Also es geht um die Freundschaft zwischen Ruby und ihr. Ruby haben wir im ersten Band auch kennengelernt. Und es geht darum, wie sich so eine Freundschaft durch verschiedene Lebensphasen verändert, belastet wird, wächst, schrumpft. Wie macht man das? Kannst du mir einen Tipp geben, wie man einen Freundschaftsroman schreibt? Ich finde es so schwer. Wie hast du das gemacht, Frau Schröder?
Ich weiß gar nicht, ob ich das als Freundschaftsroman bezeichnen würde. Ich würde immer noch behaupten, dass es ein Familienroman ist und dass ich halt die Frage...
Das ist eine Freundschaftsgeschichte, die erzählt eben zwischen Ruby und ihr ist eine Freundschaftsgeschichte.
Ja, das ist eine Freundschaftsgeschichte, natürlich. Aber es geht ja auch um... Es geht ja auch um die Frage, es geht ja auch ein bisschen sozusagen um Wahlfamilie und die Frage, wie man füreinander Verantwortung übernimmt und wie man füreinander da ist und quasi wie viele dieser ganzen Erwartungen, die man ans Tochtersein oder ans Elternsein hat, wie viel davon irgendwie auf Pflichtbewusstsein und Schuldgefühlen basiert. Wieso schlägst du die Hände vors Gesicht, Till?
Na, weil ich mal wieder so ein totales, erschütterndes Aha-Erlebnis im Podcast habe.
Achso, okay. Basiert und das im Grunde sind es halt Liebesgeschichten. Und eine Freundschaftsgeschichte ist ja auch nichts anderes als eine Liebesgeschichte und eine Familiengeschichte. Es geht immer darum, wem fühlen wir uns zugehörig und wie können wir füreinander Verantwortung übernehmen und da sein, unabhängig von Fragen von Blutsverwandtschaft und Pflichtbewusstsein. Und deswegen finde ich, muss man das gar nicht so abgrenzen voneinander, ob das jetzt eine Familiengeschichte, eine Liebesgeschichte oder eine Freundschaftsgeschichte ist. Im Kern sind es ja immer ganz ähnliche Fragen.
Du hast total recht. Und es war komischerweise eigentlich eine banale Frage von mir, die ich aber ernst gemeint habe. Und lustigerweise ist mir diese Erkenntnis jetzt erst so klar geworden. Im Grunde genommen, wenn ich mir das überlege, habe ich natürlich in den Danowski-Romanen, wo es ja viel um Familie geht, aber eben auch um seine Freundesgruppe, aus der er sich immer wieder raussprengt oder die sich von ihm entfernen. Und im Grunde genommen habe ich es da unbewusst auch immer als Familien, habe ich Freundschaft immer als Familiengeschichte erzählt. Und ich sitze halt seit einem Jahr sozusagen vor diesem Projekt und denke, und jetzt muss ich etwas ganz anderes machen. Aus irgendeinem Grund denke ich das seit einem Jahr. Jetzt mache ich etwas ganz anderes. Jetzt schreibe ich eine Freundschaftsgeschichte. Und mir ist eben einfach, als du das gesagt hast, durch deine Weigerung, das so anzuerkennen und dadurch, dass du betont hast, wie das alles im Grunde genommen eins ist, ist mir einfach nochmal klar geworden, dass ich genau das Gleiche wieder tue und dass es mir viel leichter fallen wird, wenn ich das einfach mir auch mal kurz vors Bewusstsein hole, nämlich Freundschaftsgeschichte als Familiengeschichte zu erzählen.
Wow, wie schön. Ich freue mich, dass ich beitragen konnte.
Ist für mich, also ja, eine weitere Sache, die dieses Buch kann. Auch mir als Kollegen und Freund die Augen noch hier und da öffnen. Bin sehr dankbar. Und ich hoffe, dass es wirklich, also ich freue mich für alle, die das Buch jetzt noch lesen können. Und ich wünsche dir vor allem, ich freue mich für dich und ich wünsche dir einfach eine richtig schöne Zeit mit dem Buch.
Oh, Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich war irgendwie lange ganz merkwürdig irgendwie verzagt, was dieses Buch betrifft und irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen ängstlich, aber irgendwie so komisch innerlich unruhig und auch so ein bisschen entfremdet davon. Und so in den letzten Tagen und vor allem heute habe ich aber doch irgendwie das Gefühl, ach, es ist irgendwie doch meins. Es ist irgendwie, ich habe es gemacht und es gefällt mir gut und es ist genau richtig so, wie es ist.
Sehr schön. Gibt es eigentlich Ostereier in dem Buch, die für bisherige LeserInnen, die gar nicht so vordergründig erkennbar sind und die ich vielleicht sogar, hast du Sachen versteckt, wo du bei denen du gedacht hast, ach, vielleicht merke nur ich das, aber mache ich trotzdem, oder?
So ein paar ganz kleine an dich, ja, ich weiß aber nicht, ob dir die aufgefallen sind.
Okay, ich lese das Buch jetzt nochmal, weil ich ja natürlich auf die Moderation deiner Hamburger Buchveranstaltung am 19. Februar vorbereite und da werde ich das Buch nochmal, wie wir im Moderationsgeschäft sagen, mit der Lupe lesen.
Ja, aber es sind, nee, ich habe dieses Mal tatsächlich nicht so wahnsinnig viele Ostereier versteckt.
Ein kleiner Teaser noch für alle HörerInnen, die junge Frau am Fenster stehen, abendlich blaues Kleid gelesen haben und besondere Fans des Vergangenheitsbewältigungsgruppenbetreibers und seiner speziellen Figur. Wer ist der Nachfolger?
Wer ist der nervige junge Mann, der Hannah auf
dem Geist? Ja, entschuldige, so wollte ich. Wer ist der nervige junge Mann? Und soll ich mir auch ein Feminist-T-Shirt anziehen?
Das ist what a feminist looks like.
Ich habe wirklich überlegt, ob ich das mache, oder habe ich gedacht, nee, das hat zu viele Ebenen. Und selbst wenn, wenn wir das dann auflösen auf der Bühne, ja, und du selbst wenn du die entsprechende Passage vorliest, wird es irgendwann Fotos von mir mit diesem T-Shirt geben.
Ich würde auch, davor hätte ich dich auch bewahrt. Ich hätte sofort.
Du hättest mir vom Leibe gerissen.
Nur das hätte ich mir nicht getraut. Ich hätte irgendwas über dich geworfen, glaube ich, eher so schützend über dich geworfen, so wie ein guter Showmoderator, wenn der Diva irgendwie das Kleid reißt und sie entblößt, hätte ich irgendwas über dich geschmissen. Es gibt also Hannah bekommt einen neuen Mitbewohner und das ist ein junger, engagierter Feminist, der ihr halt tierisch auf den Sack geht. Und
da gibt es ja auch, finde ich, da gibt es ja eine Entwicklung dann tatsächlich,
die
mir auch gefallen hat.
Ja, doch. Und jeder hat seinen Platz in diesem Buch.
Ich danke dir, Alena, und alles Gute.
Ich danke dir, danke für deine lieben Fragen und war gar nicht so schlimm, über mein Buch zu sprechen, eine Stunde lang.
Dann bin ich froh.
Habe ich dir zu verdanken. Vielen Dank für alles.
Nicht zu danken. Bis denne.
Bis denne. Tschüss.